Enemy-Rebellen, Folge 14. Ihr habt es mitbekommen, beim letzten Mal hatten wir leider technische Schwierigkeiten und wurden unterbrochen. Deswegen auch heute nochmal eine Folge mit Golda und Spela, um alle offenen Fragen nochmal aufzugreifen, die wir das letzte Mal hinterlassen hatten. Und da die letzte Aufnahme auch schon etwas her ist, holen wir uns gleich die aktuellsten Updates von unseren beiden Gästen aus Österreich. Heute mit mir außerdem noch Ratte.
Hallo.
Ich bin Florian und wie schon angekündigt, Golda und Spela. Wie geht's euch?
Hi.
Ja, ja, also
ja, es geht ganz okay. Ich meine, wir haben jetzt auch Covid im Haus bei mir. Mein kleiner Sohn. Ja, leider hat es in der Schule als Mitbringsel mitgebracht nach Hause. Aber wir haben es geschafft irgendwie. Jetzt ist es schon fast vorbei. Also seit 2 Wochen war positiv. Aber im Endeffekt, jetzt sind wir so weit, dass niemand sich hoffentlich angesteckt hat. Also wir waren ziemlich vorsichtig und man kann sehen, dass die Maßnahmen, die wir auch in unserem Brief zum Beispiel empfehlen, das kann man auch zu Hause durchführen, wenn zum Beispiel jemand krank ist, und die wirken.
Ja, es ist leider im Krankenhaus auch nicht viel anders. Also bei mir im Krankenhaus.
Aber auch da wirken nach wie vor die Maßnahmen.
Ja, genau. Gott sei Dank, auf meine Abteilung ist noch immer etwas Maßnahmen zum Sehen und somit bin ich und meine näheste Mitarbeiter derzeit noch geschont, aber alles außer diesem Bubble ist leider mehr oder weniger betroffen.
Ja, ihr habt ja jetzt im Nachgang eures Briefes eine Einladung bekommen von der Ärztekammer in Österreich und diese Expertenrunde hat jetzt, ich glaube, am 22. war das, oder? Am 22.11. stattgefunden.
Ja, letzte Woche auf jeden Fall war das, letzten Dienstag. Da habe ich einen kurzen Vortrag auch gehalten. Und da waren wirklich, also teilweise, es war auch teilweise auch hybrid. Also manche Leute waren vor Ort anwesend, manche online. Aber es waren wirklich Experten aus ganz Österreich dabei. Und es war interessant, auf jeden Fall. Und ich hoffe, das hat auch was jetzt gebracht, dass die Ärztekammer sich halt da ein bisschen was überlegt, einen Modus operandi sozusagen, wie man jetzt vorangehen möchte. Sie möchten halt auch ein paar Forderungen vielleicht aufstellen, ein paar Empfehlungen zusammenstellen. Und ja, das hoffentlich wird es in der Zukunft.
Ja. Für mich war eine sehr große Freude, in diese Expertenrunde teilzunehmen. Ich war digital dabei und die ganzen Anwesenden, also in Präsenz anwesenden Teilnehmer, haben Masken getragen, richtige Masken, richtig getragen, mit ein paar vielleicht ja schon Wasser Breaks beim Fenster und so weiter, aber im Prinzip sehr schön zu sehen, was passiert, wenn man Leute, die sich auskennen, zusammentreffen und dann sieht man ein bisschen anderes Verhalten wie im klinischen Alltag oder anderen Alltag diese Zeiten.
Genau.
Trotzdem eine erfreuliche Nachricht. So andere Bilder von Long-Covid-Konferenzen oder anderen Konferenzen zum Thema, sieht man ja trotzdem oft, dass die ganzen Teilnehmer dann keine Masken tragen und zu Hunderten in diesem Konferenzsaal sitzen. Bin ich schon mal begeistert, dass es bei eurem Expertentagung da anders
so war. So weiß man gleich, an welchen Konferenzen echte Experten sind und an welchen Konferenzen die sich nur so bekleiden, mehr oder weniger.
Ja, absolut.
Ja, genau. Obwohl ich glaube, es ist teilweise auch gewesen so, dass man, ich glaube, die Mehrheit hätte sowieso Maske getragen und vielleicht war ein paar Leute drunter, die vielleicht jetzt nicht unbedingt indoors mit so eine Maske getragen hätten. Aber dann kam dieser Gruppenzwang und da hätten sie sich dann plötzlich komisch gefühlt, wenn sie nicht eine Maske getragen hätten. Und ja,
da genau so wie bei uns.
Genau, hat eine Maske getragen.
In die richtige Richtung.
Genau.
Genau. Ja, es also wirkt beide Richtungen. Es ist bei uns auch so, dass ein paar Mitarbeiter, die am Anfang etwas hartnäckig waren, sind bisher alle aufgegeben und die tragen alle Masken, weil die einfach sonst komisch ausschauen.
Ja, genau.
Und so war das dort auch. Wie können wir uns das jetzt vorstellen? Also da wurden mehrere Vorträge gehalten und Diskussionen geführt danach oder wie war die Agenda?
Also eigentlich habe nur ich sozusagen einen Vortrag gehalten, wo einfach ein bisschen eine Zusammenfassung von den Themen, die auch in dem Brief waren und einfach um die Langzeitfolgen über Covid und über die verschiedenen Maßnahmen und auch, dass man halt bessere Diagnostik und Therapie braucht für diese postviralen chronischen Infektionen, die dann folgen. Ja, also das kann ein MECFS sein oder halt ähnliche Erkrankungen. Und wie man sie halt diagnostiziert, und da fehlt halt sehr viel Know-how in der Medical Community im Endeffekt, und da braucht man halt Fortbildungen dafür. Und das war halt auch ein großes Thema. Da waren auch Vertreter von verschiedenen, also Patientenvertreter dabei, die über ihre Erfahrungen auch berichtet haben und das, was halt die Patienten an sie weiterleiten. Also das war sehr interessant, weil es waren nicht nur Ärzte dabei, sondern halt auch wirklich Leute, die aus den verschiedensten Bereichen, ja, in der Medizin. Und auch Patientenanwälte waren dabei. Eine Patientin-Anwältin hat sogar jetzt einen Kommentar, also einen Artikel sozusagen in den Standard, in der Zeitung geschrieben. Mhm. Das kann man auch vielleicht verlinken oder so, ja. Mhm.
Das verlinken ist ein bisschen auch eine Zusammen. Mhm.
Genau. Das ist auch halt so ihr Eindruck gewesen von das, was wir halt dort besprochen haben. Und ja, und sonst hat sich halt jeder ein bisschen vorgestellt und danach kam halt eine Diskussion und da konnte man sich halt austauschen und auch, worauf man sich fokussieren soll.
Ich glaube, es ist mehr oder weniger das Zweck ist gewesen, diese Vorstellung von jedem Anwesenden und was jeder repräsentiert und welche Perspektive jeder mitbringt, weil das war eigentlich, ich habe das gesehen als so ein Einführungstreffen und nicht das Einzige, was irgendwann passieren wird. Ne? Weil es gibt so viel zu besprechen, das kann man nicht in einem treffen. Genau.
Also geplant ist irgendwann eine zweite Runde im Februar, aber super. Schon sehr spezifisch. Also bis dahin versucht die Ärztekammer auch schon einen Plan zusammenzustellen, den man halt an die Politik weitergibt. Und also das ist mal, und die wollen halt auch so kleinere Arbeitsgruppen erstellen. Was wirklich zustande kommt, werden wir sehen, aber das ist zumindest jetzt mal in die richtige Richtung, sage ich mal.
Ja, das wäre gerade die Frage auch von mir gewesen. Das heißt, es gibt jetzt Arbeitsgruppen zu spezifischen Schwerpunkten, wo Themen erarbeitet werden, die an die Politik gehen oder wo wirklich auch schon Sachen in die Umsetzung gebracht werden.
Ja, also ich glaube, die Umsetzung wird leider noch Zeit brauchen, aber zumindest ist dieses Awareness da und dass es auch ein bisschen mehr ernst genommen wird. Und es ist wichtig, dass sich Experten zu dem Thema auch laut werden, ja, weil leider gibt es halt so viele andere Leute, die ihre Meinungen auch öffentlich kundtun und einfach die Bevölkerung komplett verwirren. In Wahrheit ist es nicht fair, wenn man die allgemeine Bevölkerung nicht mit Fakten präsentiert. Und das sollte halt jeder Experte jetzt mal mit einer lauten Stimme tun.
Ja, absolut. Ja. Das geben wir gerne weiter an die Experten in Deutschland, die Bescheid wissen.
Genau.
Auch hier brauchen wir unbedingt so ein Gremium.
Hallo Christian.
Ja.
Hallo Isabella. Isabella ist, glaube ich.
Sie ist aus der Schweizerin, genau. Nein, aber Es ist halt so, glaube ich, dass manche Experten äußern sich zu gewissen Themen und sie möchten halt nicht über ihre Thema hinausgehen. Also wenn es ein Immunologe ist, der äußert sich halt nur zu Immunologie und möchte nicht weiter raus. Wenn es ein Virologe ist, dann möchte sich zur Virologie äußern und nicht über die Langzeitfolgen von dem Virus. Ja, und da beginnt das Problem irgendwie sich zu entwickeln, weil als Wissenschaftler man muss ja nicht Details dann über die Langzeitfolgen jetzt.
Ich meine, wenn die sich nur sein eigenes Gebiet richtig äußern würden, das wäre schon ein guter Schritt, aber das tun viele leider nicht wirklich.
Ich würde gerade sagen, bei uns, gerade bei den Verharmlosen, sieht man leider das Gegenteil, dass sich ein Immunologe oder ein Virologe zu ganz vielen Themen äußert. Ja. Und Halbwahrheiten oder komplett falsche Fakten verbreiten.
Ja, aber was ich zum Beispiel, weil ich habe ja, was ich eigentlich ansprechen wollte, ist halt, wo der Dr. Christian, wo der sich halt, wie er sich zur Pandemie geäußert hat und quasi, dass es im Endeffekt jetzt vorbei ist, er redet halt vielleicht, ich weiß nicht worüber genau, ja, aber im Endeffekt will er nicht reden über die Langzeitfolgen von Covid. Und das ist eigentlich das größte Problem, ja, dass das, was folgt danach, die chronischen Probleme, die sich entwickeln können, die Organschäden, die sich entwickeln können, und das ist das Wichtige. Die Akutinfektionen, ja, wir sind halt geimpft und die verlaufen nicht mehr so schwer, obwohl jetzt sieht man auch, dass die Leute geimpft sind und schon mehrere Infektionen durchgemacht haben und trotzdem sich anstecken und haben trotzdem 40 Grad Fieber, ja. Also es ist so harmlos, ist auch nicht.
Ja.
Das ist diese robuste hybride Immunität. Ich sage dir, das ist genau deswegen.
Ja. Ich glaube, diese Theorie sollte man jetzt wirklich mal auf die Seite legen, weil das hat sich jetzt nicht als Wahrheit erübrigt. Also
ich habe ein Insert in meinem Paper, was genau darüber geschrieben ist.
Ja.
Ja. Es gibt
dann kannst
4 oder 5 Zitate nacheinander, die diese gesamte Fantasie komplett debunken. Und mehrere Studien haben gezeigt eigentlich, dass mit Zustand nach Infektion das Risiko von weiteren Infektionen eigentlich steigt und nicht nur für Covid, sondern zum Beispiel 4,4 Mal für andere virale Erkrankungen. Das ist ein Datenpunkt aus 2021. Das ist keine neue Information. Ja? Aber wir haben insbesondere seit Omikron diesen Effekt in mehrere Studien bemerkt, dass eigentlich das Risiko von Reinfektionen mit Reinfektionen steigt. Also es gibt keine hybride Immunität, ist eigentlich das Umgekehrte davon, was die Leute sich vorstellen. Es ist schlechter als nur geimpft. Also,
was auch überhaupt nicht zur öffentlichen Kommunikation passt, wo ja immer noch gesagt wird, Omikron war so ein super tolles Geschenk, weil seitdem ist ja alles total mild und sich zu infizieren ist total toll, weil man dann immun wird. Ist leider immer noch die öffentliche Meinung zumindest. Man sieht
es. Das habe ich von einer von meinen Vorgesetzten diese Woche gehört. Ja. Dass das wurscht ist, Corona zu kriegen, das ist statt von Impfen.
Ja. Ja. Ich habe das jetzt auch schon öfters gehört, ja, weil Omikron so mild ist und es ist jetzt eigentlich wurscht, aber es hat nichts mit Omikron und mild zu tun, sondern dadurch, dass wir halt eine gewisse Immunität schon haben und deswegen wirkt es milder. Aber es
wir hören das von Oberärzte, diese
Aussagen. Wie du auch schon gesagt hast, man sieht es jetzt auch im Bekanntenkreis bei den ganzen Einschlägen, es trifft die Leute auch wieder härter. Also sie liegen weitaus stärker flach als noch bei ihren vorherigen Infektionen. Meistens sind leider schon bei der x-ten Runde.
Und jetzt ist jeder so begeistert von diesen variantenspezifischen Sachen. Die Leute fragen mich immer wieder, kann ich schauen, welche Variante ich habe? Oder gibt es neue Symptome bei dieser neuen Variante? Oder was verursacht die neue Variante? Und die werden immer wieder auf diese variantenspezifische Geschichten gehen, obwohl es ganz klar ist, dass das, was jetzt diese schwerere Verlaufe und so weiter verursacht, ist einfach das, dass die Leute schon 5., 6., 7. Mal infiziert sind, beschädigte Immunsysteme haben, beschädigte Gefäße haben und so weiter. Und natürlich wird irgendwann jeder ordentlich krank. Ja.
Ich meine, da sehen es ist noch nicht sozusagen bewiesen, aber zum Beispiel, dass jetzt was aus China kommt, halt diese Mykoplasmeninfektionen bei den Kindern.
Ja.
Obwohl die Chinesen selber der WHO berichtet haben, sie glauben, das hat mit Covid zu tun, dass sozusagen das Immunsystem so geschwächt ist. Weil eigentlich diese Mykoplasmen sind ja opportunistische Infektionen, die bei Gesunden normalerweise harmlos sind.
Ja.
Ja, die einfach keine Symptome auslösen. Und plötzlich hat man einen Haufen Kinder, die Lungenentzündungen haben.
Die Zeitungsartikel dazu wurden interessanterweise ja im Nachgang noch verändert. Man, die erste Version der Artikel, da stand das noch genauso drin, dass die chinesische Regierung der WHO berichtet hat, es liegt an den Schäden durch Covid am Immunsystem. Ja. Der gleiche Link, einen Tag später, hat dieser Absatz schon gefehlt. Das wurde auch da im Nachgang wieder rausgenommen.
Ja.
Absoluter Wahnsinn, ja, aber... Ist mittlerweile auch in Niederlanden angekommen. In Deutschland ist es zumindest jetzt auch schon die ersten Fälle. Ich weiß nicht, wie es in Österreich gerade aussieht, aber auch das wird uns zeitnah vermutlich treffen.
Ja. Was ich mich frage, ist, wie schätzt ihr den Zeithorizont ein, ja, wann im Grunde das in der breiten Ärzteschaft ankommt, diese Informationen und dieses Wissen, und wann die Bevölkerung das irgendwie in die Bevölkerung durchsickert? Also nur mal jetzt so ein lucky guess, was könnt ihr euch vorstellen? Also unter 5 Jahren?
Ja. Ich hoffe.
Ja.
Aber es ist schwer zu sagen, es hängt auch mit der Fortbildung ab. Es sind mehrere Themen halt, was das betrifft, ja, aber zum Beispiel, man sieht auch bei den Erkrankungsbildern von zum Beispiel ME/CFS, die es auch schon früher gab, der überhaupt nicht ernst genommen wurde, mittlerweile durch Covid, die kann ja auch ein Auslöser sein für ein ME/CFS. Trotzdem werden viele Patienten einfach mit irgendwelchen Depressionen diagnostiziert oder Angststörungen und was weiß ich, was alles mögliche, also aus dem psychiatrischen Kreis bzw. aus dem psychosomatischen Kreis, und werden nicht ernst genommen, obwohl es mittlerweile auch viele Daten gibt. Und viele Neurologen wehren sich vehement dagegen, dass es eine körperliche Erkrankung ist. Und wir stecken halt gerade auch hier vor einem Paradigmenwechsel, ja, bis das so weit kommt, dass es angenommen wird als körperliche Erkrankung. Da fehlt einfach viel Erfahrung und Fortbildung. Das sind halt die zwei Sachen, die mit der Zeit ja unausweichlich werden.
Ja. Ich glaube, definitiv wird das passieren, und ich habe einen Grund, warum. Zum Beispiel eine Studie von Al-Ali dieses Jahres hat gezeigt, dass eine Covid-Infektion zu einem Verlust von 80 Disability-Adjusted Life Years leitet pro 1000, ja. Und das ist zum Beispiel fast doppelt das von Krebs und ischämische Herzerkrankung. Das heißt, das Burden.
Kannst du das noch einmal noch einmal wiederholen? Was steht da?
Aha.
Also eine Infektion.
Eine Infektion führt zu Verlust von 80 DALIS, das ist Disability Adjusted Life Year, ja, pro 1000 Leute. Und Krebs zum Beispiel hat 50. Also,
wow, okay.
Das heißt
für den Leiden
alle Krebs, alle Typen von Krebs. Mhm. Ja? Und das heißt, das Burden ist einfach so hoch, dass das unmöglich ist, dass 5 Jahre passieren und das nicht solche Auswirkungen hat, dass wir einfach, ja, es muss anerkannt sein, weil es ist so viel Burden auf unsere Gesundheit.
Für den Laien nochmal zusammengefasst, diese Disability Adjusted Years, es sind ja quasi die fehlenden Jahre, die eine Person gesund ohne Einschränkungen verbringen kann.
Genau, das ist genau das, was die sind. Ja. Das heißt 80 pro 1000 Menschen, ja? Und das ist nach einer Infektion. Wir wissen aber, dass jede zusätzliche Infektion dann noch weitere Gesundheitsfolgen hinterlässt.
Ja.
Und das wird es wird im Vergleich zu alle anderen Erkrankungen einfach so viel schlimmer sein, dass es einfach nicht abzudecken wird. Das ist, ja. Können wir aus wissenschaftlichen Fakten ableiten.
Ja.
Das ist ja einfach so.
Auch da werden wir natürlich dann noch den Zeitpunkt erreichen müssen, wo die Leute dann irgendwie den Connector mehr hinkriegen. Weil die in 2-3 Jahren, wenn sie dann diese Einschränkungen haben, müssen die Leute immer noch trotzdem verstehen, dass die durch Corona kommen. Ich glaube, das wird nur der härteste Punkt, der zu knacken ist.
Ich weiß nicht, wie lange die alles noch weiter auf 2 Wochen Lockdown in 2020 beziehen können. Keine Ahnung. Aber ich glaube, es wird nicht. Es wird keiner kaufen.
Auch in 10 Jahren werden noch Kinder auf die Welt kommen, die durch die Maskenpflicht 2021/22 eingeschränkt sind. Ja.
Ja, da müssten einfach die Astronauten, die irgendwie auf den International Space Station ein Jahr verbracht haben, ich weiß nicht, schon längst alle möglichen opportunistischen Infektionen durchgemacht haben, wenn das stimmen würde. Weil da sind sie überhaupt in einem keimfreien Raum, de facto.
Ich musste nach 4 Jahren Masken tragen schon so krank sein.
Ja, also die Theorie wird nicht lange mehr halten, glaube ich. Aber man versucht es noch immer.
Ja, also, und das ist ein Effekt, den wir hier sehen. Ich meine, es sind immer noch sehr viele verharmlosende Zeitungsartikel draußen. Es werden aber mehr, die gar nicht mehr so falsch geschrieben sind, muss man sagen. Es werden mehr und mehr Artikel, die jetzt wirklich nochmal auf die großen Wellen hinweisen, die hinweisen, Masken tragen wäre doch ganz angebracht, die darauf hinweisen, dass es eben keine Immunschuld gibt, sondern allerhöchstens eine Art Nachholeffekt. Und wie gesagt, die Artikel werden wieder mehr. Ich hoffe, sie werden auch gelesen. Viele dann leider trotzdem hinter Paywall. Das finde ich dann immer ein bisschen schwierig, weil die Headline ja dann trotzdem meistens irgendwie etwas daneben ist. Und nur wenn man den Artikel liest, kriegt man die eigentlichen Fakten. Aber auch da wird es hoffentlich jetzt mehr und mehr, dass es auch wieder in der breiteren Bevölkerung landet und ankommt. Dass die neue Welle da ist, glaube ich, sieht jeder. Da kann jetzt keiner mehr die Augen verschränken. Jeder kennt wen, der es gerade hat. Ganze Abteilungen fallen aus wegen Erkältung. Aber auch
ganze
das
Schulen.
Muss, ganze Schulen, ja, sind geschlossen. Es muss jetzt wieder ankommen. Und die Weihnachtsferien kommen erst noch, wenn die ganzen Leute aufeinander hocken.
Ich glaube, 2 Themen sind besonders wichtig, halt eben Schulen und das Gesundheitswesen, ja. Da muss Prävention einfach wirklich stattfinden, weil das sind halt Sachen, wo man sich nicht aussuchen kann, ob man da hingehen möchte oder nicht. Das ist Schulpflicht hat man muss in die Schule gehen und wenn man krank ist, sollte man eigentlich zum Arzt gehen. Und eigentlich viele Risikopatienten haben zurzeit auch Angst, in den Spitälern zu gehen, überlegen halt jetzt 2-3 Wochen zu warten oder vielleicht 2-3 Monate zu warten, bis diese Welle absinkt. Und das sind einfach wirklich wichtige Behandlungen und auch diagnostische Maßnahmen, die fehlen, bei denen, ja, also das all along ist es, das wird nicht gehen und deswegen musste man sich auf diese 2 Sachen fokussieren, Schulen und ja, Spitäler, Kliniken,
ja. Und spätestens bei mehrtägigen Aufenthalt oder eben bei Narkose hat man einfach keine Chance mehr, sich selber zu schützen. Ja, da ist man einfach voll drauf angewiesen,
ja,
dass der Schutz im Krankenhaus oder im Spital geboten wird.
Ja. Ich meine, da kann man noch so viel machen und vor allem in so einer Welle, wo man merkt plötzlich, okay, jetzt wird nicht getestet, aber zumindest in der Abwasserdaten, wenn man merkt, okay, da beginnt sich jetzt irgendwas anzubrausen, kann man gleich mal mit Maskenpflichten im Spital beginnen. Okay, ich verstehe Krankenschwester vielleicht oder Ärzte, die nicht 24 Stunden, aber halt nicht einen ganzen Dienst sozusagen ihre Masken tragen möchten. Dann kann man halt sagen, okay, es gibt halt einen Aufenthaltsraum fürs Personal, dort kann man halt die Maske ausziehen, aber wenn man mit Patienten Kontakt hat, da muss man Masken, und egal wo Patienten sich auffinden, da muss man halt immer eine Maske tragen, weil wir können ja nicht dafür verantwortlich sein, dass irgendjemand eine Infektion sich im Spital holt. Da sind ja viele kranke Menschen in einem Spital, gesund geht man meistens nicht hin, ja, und da brauchen sie nicht noch eine Corona-Infektion drauf.
Ja, ich habe mich aufgrund eines vorerkrankten Angehörigen hier mal mit den Regelungen in der naheliegenden Uniklinik auseinandergesetzt. Und da ist es so, dass zum Beispiel das Servicepersonal, was durch die Zimmer geht, keine Masken trägt. Also das heißt, das Servicepersonal entscheidet selber, hat es Symptome oder nicht. Und ja, wenn es sich dann denkt, ach, ich habe ja heute nur einen kleinen Schnupfen, ich glaube, ich lasse die Maske mal weg, dann ist das okay so. Nicht beachtet werden halt, wird halt die Inkubationszeit von 3 bis 5 Tagen. Das ist scheinbar überall komplett egal und wird unter den Tisch fallen gelassen. Also man kann auch ohne Symptome schon über Aerosole ansteckend sein. Und ja, empfohlen werden im Grunde auch nur OP-Masken und chirurgische Masken. Also das heißt, es ist gar nicht die Rede von FFP2 oder FFP3-Masken. Und ja, ich frage mich halt einfach, die Qualität des Klinikums leidet doch darunter eigentlich. Also die Behandlungsqualität, überhaupt das Personal da ist oder nicht da ist. Also die Kinderintensivmediziner zum Beispiel, die warnen ja jetzt schon, dass schwerkranke Kinder wahrscheinlich bald nicht mehr adäquat behandelt werden können. Und das Ganze, das ist ja wie Domino, das zieht sich ja halt jetzt einfach nur weiter zu den Todkranken, die dann irgendwie hinten runterfallen.
Ich habe einen ganz guten Kommentar gesehen, auch, ich glaube, das war auf Twitter oder irgendwo, auf diese Aussagen, was die Politiker immer wieder wiederholen. Ja, die Infektionszahlen steigen, aber die Krankenhäuser sind nicht überlastet und bla bla bla. Und dann hat jemand gesagt, ja, natürlich sind die Krankenhäuser nicht überlastet, wenn jeder Patient, der reinkommt, statt von operiert sein oder behandelt sein, einfach angesteckt wird und heimgeschickt wird. So kann man Krankenhäuser entlasten, ja. Dass wir die Leute, die reinkommen, statt von behandeln oder operieren, einfach anstecken und heimschicken, dass die das Virus dann weiter übertragen in seine, in ihre Familie oder Arbeitsplatz oder egal wo.
Ja, also ich habe selber eine interessante Erfahrung gemacht vor 2 Wochen, also eigentlich vor 1 Woche, mit meinem Sohn. Ich habe ihn ja getestet und er war Covid-positiv. Ich glaube, er hat sich noch ein Magen-Darm-Virus noch dazu auch geholt, weil er hat die ganze Zeit sich, also er hat öfters erbrochen, tagelang, aber so stark, dass er wirklich schon stark dehydriert war. Und ich bin mit ihm halt irgendwann, wo er nicht mehr okay war, bin ich halt mit ihm ins Kinderspital gefahren, hier in Wien. Und sage denen, wahrscheinlich braucht er eine Infusion oder so. Aber okay, ich habe es jetzt gelernt, bei Kindern macht man keine Infusionen, außer man sieht sie stationär auf, also ambulant geht es nicht. Und dann waren wir, okay, das wollen wir halt nicht machen. Dann sind wir doch am Ende noch rausgegangen. Aber auf jeden Fall habe ich denen halt gesagt, er ist, oh, by the way, er ist auch Covid-positiv, ja. Und dann plötzlich kam dieses, das hätten sie sofort am Anfang sagen müssen. Ich war so, wieso? Genau, also ich habe mich dann so auf blöd gestellt, so auf, wieso muss man das doch nicht mehr meldepflichtig und ja, wieso interessiert es sie so sehr? Im Endeffekt, er hat jetzt nicht die Covid-Symptome, ja. Und ja, aber das muss man sagen, da hat sie dann eine Maske angezogen. Und ich sage, ja, aber alle Kinder, die hier im Warteraum sind, die wirklich krank sind, die Eltern haben sie nicht getestet, sie haben sie nicht getestet, die Hälfte von denen hat Covid. Ich meine, ist das ein Scherz, ja. Auf Gott, jeden Fall,
ist so, was mich irrational. Dann, ja, ich es kann wirklich, nicht
aber,
mehr.
Aber es wird noch ärger, ja. Also ich,
und
nach dieser,
Sohn nachdem hat ich mit der Ärztin Maske drauf gehabt, hast du gesagt.
Ne? Mein Sohn hat eine Maske angehabt, ja. Also wir haben beide, wir waren die einzigen mit einer Maske im ganzen Spital, ja. Also eine richtige 3M FFP2 Maske, okay. Auf jeden Fall, mein Sohn hat seine Jacke im Auto vergessen. Mein Mann ist das Auto holen gegangen, aber man konnte nicht in Nähe parken. Er hat 15 Minuten gebraucht. Und dann bin ich halt dort im Vorraum gestanden, weil draußen war ja schon sehr kalt und er hat keine Jacke. Und sie haben mich rausgeschickt. Sie haben mich weggeschickt. Ich soll weggehen, weil mein Kind Covid-positiv ist und er darf hier nicht stehen. Und ich habe gesagt, soll das ein Scherz sein, ja? Nein, weil dann, ich weiß, er hat eine Maske an. Und die Hälfte der Leute nochmal da drinnen haben Covid, das kann ich Ihnen versichern, ja. Aber das war einfach so eine, Absurdität habe ich noch nie, also ich war im Schock an der Dummheit, die mich gerade konfrontiert. Ich weiß nicht. Also
das, hey, das ist wahrscheinlich der Confirmation Bias. Das, ja, ist wahrscheinlich, der ist so mächtig. Er ist so wahnsinnig mächtig.
Ja, ich meine, die sind alle dort ohne Maske. Kein Mensch trägt eine Maske. Husten, Schnupfen, Fieber, alles mögliche, was man sich vorstellen kann. Niemand ist natürlich getestet, weil man testet nicht. Aber Hauptsache, wenn ich sage mit Maske, dass mein Sohn Covid hat, zucken sie aus, ja. Ich meine, das war...
Wenn es wieder losgeht, boah, ich weiß, auf wen sie schieben werden.
Es wird jetzt in Deutschland... In Deutschland gibt es jetzt so einen neuen... Ich glaube, das ist so eine Art Schnelltest, mit dem 30 Erreger getestet werden können. Kam jetzt neulich im Fernsehen, 30? ZDF, ne?
Okay.
Genau.
Ich kenne nur drei, ja, oder vier, okay.
30 Atemwegs, wow, Erreger, ja, müsste eigentlich Atemwegs gewesen sein. Ich weiß es nicht so genau. Wisst ihr, was nicht drauf ist? Ein neuer Test. Neu ist der.
Covid. Ja. Das glaube ich nicht.
Aber das passt. Das ist richtig. Das ist gut. Weil der ist kein Atemwegsinfekt.
Okay, stimmt. Das heißt, es ist richtig, dass das eigentlich, ja, per PCR-Test getestet wird.
Ja, es ist richtig, dass Covid nicht auf einem mehrfachen Atemwegsinfekt-Tester ist, weil er halt kein Atemwegsinfekt ist. Er ist ein Gefäßinfekt. Ja? Mhm. Und deswegen ist es richtig, dass die das so machen, dass die tun die Grippe und das RSV,
also andere
und alles.
Andere Coronaviren sind die drauf. Aber
genau.
Covid ist eigentlich, ja, das ist SARS-CoV-2. Ein SARS-Virus. Ja.
Andere Erkältungs-Coronaviren, ja, ja, sind, ich meine, schon Atemwegsinfekte. Das passt.
Ja. Ja, alles klar. Ich glaube, die Speller meint es ein bisschen
zynisch. Dann wünsche ich mir die PCR-Tests zurück.
Nein, aber es ist, naja, man kann ja sagen, wenn alle Atemwegsviren negativ sind, dann weiß man, was das ist. Dann wird es schon SARS-CoV-2 sein.
Ausschluss,
genau.
Ich meine, ja, entweder das oder man schaut auf Abwasserdaten und sieht, dass 95% von alles Covid ist und 5% alles andere. Und man kann sagen, okay, die Chancen sind ziemlich gut, dass...
Ja. Es gibt ja diese Sentinel-Proben und so. Es gibt in Österreich zumindest, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber Arztpraxen aus ganz Österreich schicken an die Medizinische Universität Wien Proben rein. Also ich glaube, das sind nicht besonders viele, aber halt aus ganz Österreich wird das gemacht. Und die werden dann ausgewertet. Und man sieht halt jetzt, dass zwischen 30, 40, 45% der Atemwegsinfekte sozusagen Covid sind, eindeutig. Und ein paar sind dann noch Rhinoviren und der Rest ist meistens, ja, Adenoviren hat man noch ein paar und der Rest ist nicht bestimmbar oft, aber es ist eindeutig, dass Corona die Hauptverursache von den meisten Infektionen ist.
Bei den Zahlen in Deutschland, die man so sieht, sieht es genauso aus. Ja. Die Wellen sind, glaube ich, überall gleich bei uns, die gerade wieder hochkommen.
Ja.
Die sind auch in, also, Australien gleich.
Ja.
Das zweite Problem, das wir hier in Österreich haben, sind die Medikamente. Ja, das Paxlovid ist nicht mehr lieferbar. Die sind alle abgelaufen. Wie man sagt, ja, man kann halt ein bisschen länger ausschieben, halbes Jahr, ein Jahr nach dem Ablaufdatum. Aber mittlerweile ist es nicht mehr so einfach, die zu bekommen. Und irgendwie wird nicht mehr nachbestellt.
Ja. Auch bei uns ähnlich, ganz viel abgelaufene. Und wenn man den Berichten auf sozialen Medien oder auch von Bekannten, die Corona hatten, so folgt, ist es selbst für die, sag mal, offiziell zugelassenen Risikogruppen 60 plus, wirklich schwierig, Arztpraxen zu finden, die überhaupt Paxlovid verschreiben. Ich meine, ganz oft geht's da nicht wegen den Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten. Aber selbst bei den Leuten, bei denen es gehen würde, ist es immer schwieriger und schwieriger, noch irgendwelche Ärzte, Ärztinnen zu finden, die selbst den Risikogruppen
des Paxlovid verschreiben.
Ja.
Ja. Aber ich frage mich, wieso das ist. Also das habe ich noch nicht ganz verstanden, wieso das so ist. Aber es gibt auch andere Medikamente, die man versuchen kann, wenn man eine akute Infektion hat, wie zum Beispiel das, was man bei Diabetes gibt, ist Metformin. Das könnte man zum Beispiel auch 2 Wochen verschreiben. Die Dosis müsste man alle paar Tage steigern. Aber das hat auch laut Studien halt auch eine positive Wirkung, zumindest auch auf die Langzeitfolgen und im Verlauf. Aber die meisten Ärzte wissen das überhaupt nicht, haben noch nie davon gehört. Und ja, da ist halt das Thema Fortbildung wieder, ja.
Ja. Also Fortbildung zum einen, und was ich so mitbekommen habe im Bekanntenkreis, ist dann die Warnung vor den möglichen Nebenwirkungen von Paxlovid werden halt sofort in den Raum gestellt, werden aber nicht jetzt irgendwie aufgewogen mit den Langzeitfolgen oder selbst mit den Akutfolgen, die eine SARS-CoV-2-Infektion halt für die vulnerable Gruppe haben kann. Ja. Steht immer sofort im Raum, hier riesengroße Nebenwirkungen, Paxlovid, ja, könnte ganz schlimme Sachen passieren, dass alles, was Corona macht, viel schlimmer ist, wird da meistens nicht erwähnt.
Paxlovid hat eher, ist weniger das nebenwirkendes Problem bei Paxlovid, sondern eher die Wechselwirkungen, so wie du vorhin gesagt hast, mit den anderen Medikamenten. Also da ist es dann schwierig, wenn jemand halt viele Medikamente nimmt und Risikogruppe ist. Ja. Also ob es jetzt wegen Cholesterin oder Blutdruck oder so. Aber es gibt ein paar unangenehme Wirkungen von Paxlovid. Also das eine, ich habe es ja auch genommen, als ich Covid hatte vor einem Jahr. Und das war echt wirklich grauslich, dieses Geschmack im Mund. Ja, da hat man, also ich habe gesagt, es war wie ein Abwasser im Mund. Ja. Also das hat man die ersten vielleicht 2 Stunden, nachdem man das einnimmt. Aber ich meine, das war nicht, im Endeffekt 5 Tage lang ist nicht so die Katastrophe. Zumindest hat es mich erspart, dass es jetzt hoffentlich weniger Virenlast, weniger, ja, Nachwirkungen von
SARS-CoV-2. Und auch diese Geschmacksveränderung in eine andere Richtung bis Geschmacksverlust, ja, trifft einen ja ohne Paxlovid eventuell auch, wenn man hat Corona.
Ja.
Ja, das ist das gleiche Problem wie mit den Impfungen, ne? Ja. Wieder, immer wieder die Nebenwirkungen von Impfungen erwähnt werden, welche natürlich existieren, ja? Zum Beispiel Myokarditis und so weiter, aber sehr selten wird ein Vergleich mit Folgen einer Infektion gemacht. Ne? Und wir wissen ja, dass auch in Kinder, auch in junge Männer die größte Risikogruppe für diese Post-Vaccination Myokarditis sind, noch immer ein paar Mal höhere Risiko nach einer Infektion ist. Ne? Das ist etwas, was selten in Perspektive gestellt wird. Sonst gibt es ein sehr gutes Paper von Dr. Topol, der ist bekannte Experte, Long COVID Major Findings, Mechanisms and Recommendations, ja. Der war in Nature Reviews Microbiology publiziert 2023, und das ist ein Paper, was eigentlich alle Ärzte, die sich mit Behandlung von Long COVID beschäftigen, kennen sollen. Oder ja, ich meine, heutzutage jeder Hausarzt, weil in praktische Bedingungen beschäftigt sich jeder Hausarzt mit Long-Covid, wenn er weiß oder nicht weiß. Und das ist eine sehr gute, jetzt schon relativ nicht mehr up-to-date, ja, früh in 2023 rausgekommen. Zum Beispiel Recommendation for Metformin gibt es in diesem Artikel noch nicht. Ja? Aber es gibt ein paar andere Sachen, ganz wichtige Sachen, zum Beispiel Pacing und so weiter, was wirklich jeder Arzt kennen soll. Und es ist ganz ein einfacher Paper, also in eine einfache Sprache geschrieben. Und das ist etwas, was durchaus auch Laien lesen können und verstehen. Ja. Also das ist wirklich etwas, was jeder lesen kann.
Ist der frei verfügbar? Weil dann würden wir den auch verlinken. Ja. Dann wäre das auch eine super Idee für Leute, die gerade deswegen zum Arzt gehen, ausdrucken, mitnehmen, hinlegen.
Ich glaube schon. Schau mal.
Es gibt noch ein paar andere Studien vielleicht, die interessant sind, dass man verlinken könnte. Und ich habe ein paar Reviews auch letztens gelesen, die jetzt rausgekommen sind, eigentlich im November. Und 2 Themen, dass wirklich viele Ärzte sich anlernen müssten, wo aber Patienten sich vielleicht auch wiederfinden können, ist halt autonome Dysfunktionen. Das ist halt, das ist gar nicht so selten nach einer Covid-Infektion. Mhm. Und das erkennen viele Ärzte nicht. Ja, das wird oft mit einer Panikstörung oder mit einer Angststörung irgendwie diagnostiziert. Ja, aber alleine ein Schellung-Test, ja, also diese 10 Minuten Stand-Test, wo man stehen muss und Blutdruck misst und Herzfrequenz, einfach aus, das würde schon helfen, zum Beispiel in dieser Diagnose zu stellen. Aber auch verschiedene, also so zum Beispiel auch Leute, die Nervenschmerzen haben, das ist auch eine autonome Dysfunktion, die sein kann, wo die kleinen Hautnerven betroffen sind, dann würde eine Hautbiopsie helfen. Aber auf jeden Fall habe ich mal ein, zwei Studien, die könnte man dann auch am Ende verlinken. Und sehr auch gerne. Zum ME/CFS, ja, so ein Review.
Auch das wird dann vielen Patienten helfen, wo es auf die Psyche geschoben wird, wenn man das Körperliche nachweisen kann. Ratte, sorry, du meldest dich.
Ja, genau, ich wollte nur noch mal ganz kurz eine Sache ansprechen, die mir sehr am Herzen liegt, und zwar die Lage der Schwangeren. Da ist es ja jetzt auch so, ja, ich übergebe das Wort einfach mal an euch. Mal angenommen, ich bin schwanger, wie kann ich mich jetzt am besten verhalten, und vor allem, was sollten eigentlich meine Ärzte mir raten?
Ja, also eine Impfung wäre mal auf jeden Fall ratsam, ja, dass man sich halt auch nicht infiziert, wäre auch mal ratsam. Aber was ich so merke, ist, die Leute wollen das gar nicht hören. Also die wollen das nicht hören, die wollen damit nichts mehr zu tun haben mit Covid. Und leider bringen die Ratschläge nichts, ja. Also wenn man halt sagt, versuch dich aus Menschenmengen rauszuhalten oder dich zu infizieren, bringt nichts. Weil im Endeffekt, wir wissen, dass bei der Schwangerschaft ist auch das Risiko für Thrombosen erhöht. Und durch eine SARS-CoV-2-Infektion erhöht man dieses Risiko nochmals. Und man hat auch bei den Plazenta gesehen, es gibt so Mikroinfarkte und Mikrothrombosen, Zirkulationsstörungen bei den Schwangeren, auch beim Fetus, ja. Da gibt's auch MRT-Studien dazu. Das hat man sogar eines hier auf der MedUni Wien in Österreich auch gemacht zu dem Thema. Ist eigentlich, ja, da ist auch zum Beispiel hat Schwangere und so, hat man das gesehen, dass
bei den
Plazenta
Outcomes, leider sehr viele Auswirkungen, frühgeborene Gewicht und so weiter. Es ist wirklich nicht gut, sich in der Schwangerschaft zu infizieren, insbesondere natürlich in der Frühschwangerschaft. Und das ist das Gleiche wie zum Beispiel bei radioaktiver Strahlung.
Ja, da habt ihr auch letztes Mal erwähnt, dass im ersten Trimester infizierte Schwangere dann im Stuhl der Babys nach der Geburt dann...
Das kann ich auch verlinken, habe ich gleich da.
Das war für mich ein sehr erschreckendes Thema beim letzten Mal, was mir immer noch nachgeht.
Genau. Ja, naja, das hat man gesehen bei den Babys eben, wo die Mütter mindestens 10 Wochen auch davor Covid hatten, und dann sind die Kinder auf die Welt gekommen, alles wirkte ja normal, hat man auch einen Rachentest gemacht, also Abstrich gemacht, die war negativ, und dann hat man die Stuhlproben, da hat man die Viren gefunden, also SARS-CoV-2-Viren.
Und wir haben auch bei Lungenentzündungsprobleme.
Das ist beachtlich.
Also ich denke, wenn jetzt das Gesundheitsministerium mal darüber informieren würde, also ich denke schon, da würde sich was ändern. Ich denke würden viele gerade Schwangere, die jetzt irgendwie auch um jeden Preis sowas wie hier diesen Toxoplasmose oder sowas zum Beispiel auch meiden wollen.
Ich glaube, das wird einfach
auch meiden wollen.
Ja, aber das wird erst kommen, ja. Das, was du uns gefragt hast, es wird sicher 5 Jahre oder mehr dauern, bis die Leute das wirklich auch mal irgendwie checken, vor allem in der Medical Community, ja. Jetzt wird's komplett verharmlost, bis es wirklich durchdringt und diese Connections verstanden werden, ja, zwischen Covid und die Nachwirkungen, weil oft, sogar bei den Ärzten, ja, checken das oft nicht, wenn Leute eine SARS-CoV-2-Infektion hatten und 3 Wochen später oder 3 Monate später einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall haben oder eine Pulmonalembolie haben, dass es irgendwie einen Zusammenhang gibt zu der Infektion. Ich meine, natürlich ist nicht immer der Fall, ja. Aber man sieht das gehäuft, einfach, dass nach einer Infektion können halt so thromboembolische Erkrankungen, das Risiko dafür steigt halt wesentlich an. Aber viele wollen das einfach nicht wahrhaben, weil die haben selber schon 2, 3 Infektionen durchgemacht. Und wenn man das wahrhaben würde, dann, dann würde man halt eine Maske tragen. Aber das machen sie halt
nicht. Ich weiß nicht, ob wir das letzte Mal schon hatten, aber welche Werte kann man wann, wenn man eine Infektion hatte, eine Corona-Infektion, am besten mal abchecken lassen? Habt ihr das so parat?
Naja, die Werte werden meistens normal sein.
Ja, die meisten Werte sind, was wir regelmäßig schauen, sind meistens entweder normal oder nur diskret verändert. Was wir oft sehen zum Beispiel ist knappe Lymphopenie, also Lymphozytopenie, das heißt etwas erniedrigte Lymphozyten und auf einmal etwas erhöhte zum Beispiel Neutrophilen, also Blut, weißes Blutbild wird etwas verändert, das sieht man. Sehr oft sieht man auch Dedimer, das ist ein Indikator von Gerinnung, also von Thrombose. Wir sehen Ferritin ziemlich oft, ja. Wir sehen auch Cholesterin öfters erhöht, ja, Speichereisen. Cholesterin, also LDL, HDL, die sind oft auslenkt. Es gibt natürlich auch gehäuft erhöhte Glucose. Es ist eine Konstellation von diesen Werten manchmal, was zum Beispiel, wenn ich schaue, ich mache Schilddrüsenkontrollen, ne? Und die Leute bringen oft Laborwerte mit und die bringen auch andere Werte, nicht nur Schilddrüsenwerte. Und ja, manchmal haben Leute plötzlich Beschwerden mit der Schilddrüse, so Autoimmunentzündung am häufigsten, was die früher nicht gehabt haben oder weniger gehabt haben. Und es gibt mittlerweile auch schon Studien, die nachweisen, dass das auch gehäuft vorkommt beim Zustand nach Covid-Infektionen. Und ich frage, haben Sie Covid gehabt? Und die meisten sagen natürlich, boah, keine Ahnung. Und dann schaue ich auf diese Werte einmal. Und ich kann mir oft vorstellen, welche Leute davon eigentlich wahrscheinlich schon oder wahrscheinlich nicht. Es ist aber nichts Spezifisches. Es gibt zum Beispiel diese zirkulierende Spike. Das konnte man testen, aber das macht man leider nur in Forschung. Ja, es gibt auch ein paar andere Biomarker aus den Studien, was man halt kontrollieren könnte. Aber leider ist das im klinischen Alltag nichts, was wir sehen, dass das gecheckt wird.
Also der Verlauf von meisten Patienten ist so, sie haben halt irgendwelche Beschwerden, dann gehen sie zum Hausarzt, der macht einen Bluttest und sagt, na passt, das ist alles in Ordnung, das ist alles, sie sind gesund, ja. Genau. Und dann gehen die Patienten mit ihren Beschwerden und sagen, ja, na, alle meine Blute waren in Ordnung. Und dann kommt die Frage, naja, was wurde abgenommen? Naja, ich weiß nicht, das hat der Arzt abgenommen. Und da schaut man halt diese Basics an und die sind more or less meistens okay, ja, also... Also aber wenn man halt was Spezifisches...
Normalerweise können, schaut man nur Leukozyten, nicht Lymphozyten, ja, separat mit Neutrophilen zum Beispiel. Nicht? Und dann sieht man nicht diese, ja, Veränderungen.
Ja, ich meine, je nachdem, wenn man ein großes Blutbild manchmal macht. Aber im Endeffekt, es gibt halt je nach Beschwerdenbild, muss man halt hier dann auch anfangen... ja, je nachdem, was man halt hat. Ja, aber manche haben dann plötzlich Herzrasen oder Schwindelanfälle. Andere haben eben diese Nervenschmerzen. Und viele entwickeln auch Autoimmunstörungen nach einer Covid-Infektion, neu entstehende Autoimmunstörungen. Und da muss man dann auch sehr spezifisch nach Autoimmun-Antikörper schauen. Also Autoimmun, ja, Antikörper schauen. Aber es ist je nachdem, wo die Beschwerden halt herkommen. Also es gibt natürlich viel, was man machen kann, aber das, was wir eh vorhin gesprochen haben, so ein Schellong-Test, ein Kipptisch-Test, einen Schweißtest, dann gibt es Hautbiopsien, also verschiedene Sachen, die man halt machen könnte, um gewisse Krankheitsbilder auszuschließen. Aber
ja. Das heißt, musste ich quasi für Corona so diese Art Standardtests endlich mal etabliert haben, genau, im medizinischen Bereich, damit man auch alle mehr oder weniger die gleiche Aussage treffen kann oder eben nicht treffen kann.
Ja.
Was dann auch wieder natürlich ein Ziel eurer Expertentagung, denke ich, ist, da in verschiedenen Gruppen sowas zu erarbeiten und dann eben auch vorzuschlagen, würde ich schätzen.
Genau, also zum Beispiel auch, wie man vorangeht bei gewissen Beschwerden und Krankheitsbilder. Ich meine, natürlich, wenn jemand eine Myokarditis bekommt nach einer SARS-CoV-2-Infektion, gibt es ja halt andere Sachen, worauf man schaut. Auf Herzenzyme zum Beispiel. Aber was man halt auch immer wieder sieht, ist, dass das CRP leicht erhöht ist. Das ist so ein Entzündungswert, die auch nach einer Covid-Infektion erhöht sein kann, ja. Also das High-Sensitive CRP kann auch erhöht sein. Aber das macht man meistens nicht automatisch, ja.
Aber das ist sehr unspezifisch. Das ist jede Entzündung.
Zum genau,
Beispiel,
es ist ja.
Man kann einen Zahn haben, ja, ja. Ein bisschen, oder.
Genau.
Es ist alles möglich, ja.
Ja. Aha, aber ich deswegen sind die Blutwerte eher schwer.
Cholesterin.
Ja,
gerne,
danke.
Auch verlinken, danke schön.
Ich glaube, ja, dann.
Wenn du was brauchst, einfach sagen.
Das genau. Machen wir. Wir hoffen natürlich, dass ihr nicht das letzte Mal jetzt bei uns gewesen seid.
Ein weiteres Outcome eurer Expertentagung war vielleicht auch der weitere Brief, den ihr geschrieben habt. Waren da schon Leute beteiligt aus dieser Expertenrunde? War das nur unter euch? Und um was genau ging es denn in dem neuen Brief, über den wir?
Also den Brief, den wir jetzt, der ursprüngliche Brief wurde ja an die Wiener Ärztekammer geschickt. Das ist ein offener Brief. Und diesmal haben wir es eigentlich an, also die Speller hat die ganze Liste brav erstellt, an alle möglichen Krankenhäuser in Österreich, Kliniken, Privatkliniken, alles Mögliche, wo Patienten einfach behandelt werden.
Medizinische Fakultäten,
also auch genau. Genau.
So
also im Endeffekt wurde dieser Brief auch an Sie jetzt geschickt, mit einer Einleitung auch, wieso es wichtig wäre, dass Sie das auch in Betracht ziehen, ja. Also das ist, ja. Es ist nicht nur es ist eigentlich der Brief, den wir an die Ärztekammer geschickt haben, aber diesmal haben wir es halt auch an alle geschickt. Und mit einer Einleitung einfach, wenn man das ernst nimmt, dann kann man damit halt auch die Personalknappheit entgegenwirken. Man kann die Patientensicherheit verbessern im Krankenhaus, also nosokomiale Infektionen senken damit. Also einfach alle Vorteile, wenn man halt gewisse Maßnahmen, einfache Maßnahmen einhalten würde. Es geht schon alleine um CO2-Messen, ja.
Das wichtigste Satz für mich in dieser Anleitung lautet, mit ihrer Umsetzung könnte man der Personalknappheit entgegenwirken, Patientensicherheit ermöglichen, sowie Krankenhausleitungen besser vor legalen Haftungsproblemen bezüglich nosokomialer Infektionen schützen.
Ja.
Dieser genau. Letzte Teil.
Ja, also ja. Das ist ja indirekt im Grunde auch eine Kostenfrage angesprochen. Ich habe das bei dem Uniklinik.
Ich würde nicht sagen, dass das eine Drohung ist, aber.
Das ist ja Fakt.
Naja. Es ist eine Warnung, halt, was halt passieren kann in der Zukunft.
Ja. Wenn man da mal drüber aufklärt, dass die Patienten auch Rechte haben und die Angehörigen der Patienten und das sehr wohl legal rechtlich verfolgen
schon,
können.
Zum Beispiel mit dieser UK, also Vereinigte Königreich Covid Inquiry, sehen wir schon, dass teilweise Gruppenklagen passieren gegen verlässliche Gefährderung und so weiter. Und das ist etwas, was wir durchaus brauchen.
Ja. Und solche Verfahren dann noch viel mehr verstörende Details zutage liefern, was da alles passiert ist. Gab es schon Reaktionen auf den Brief?
Gar nichts. Keine einzige Antwort. Das war am Sonntagabend geschrieben, also fast eine Woche. Vor fast eine Woche, vor 6 Tage. Genau. Man erwartet nicht, dass Krankenhausleitungen ganz prompt irgendwas antworten, aber vielleicht wäre schon Zeit.
Ich glaube, es ist einfach immer wichtig, auch wenn keine Reaktion passiert, es ist immer wichtig, mal einfach die Stimme zu erheben und zu sagen, hey, das läuft alles nicht so, wie es sein sollte. Ja. Eigentlich müssten wir mal ein bisschen aufwachen und da was verändern. Aber niemand mag halt Veränderung. Das ist etwas, was Menschen sind, halt Gewohnheitstiere. Und bis man eine Veränderung durchbringt, das wird halt dauern. Ja. Vor allem in Österreich.
Was man schon sagen kann, ist, dass seitdem diese Berichte in den Medien etwas explodiert haben über die neue Welle, jetzt ist schwer zu sagen, ob etwas damit zu tun hat oder nicht. Weil es ist natürlich auch, die Situation selber verschärft sich und es würde wahrscheinlich auch ohne unseren Brief was berichtet darüber. Aber ja, schauen wir mal.
Mit eurem Brief kann man zumindest sicher sein, dass, wenn zitiert wird, die richtigen Quellen zitiert werden und die richtigen Fakten zitiert werden. Das ist schon mal ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
Genau. Aber eins muss ich sagen, das AKH Wien, also das Allgemeine Krankenhaus hier in Wien, die hat, glaube ich, letzte Woche jetzt oder ja, jetzt diese letzte Woche eingeführt, zumindest PCR-Tests für stationäre Patienten, aber freiwillig. Also, sie werden natürlich nicht dazu gezwungen, aber es wird angeraten.
Naja.
Aber es ist schon mal ein richtiger Babyschritt, ja, aber...
Aber natürlich auch wieder, ich finde, wieder das Missverständnis schon lange besteht, wenn man sich selber, man kann sich ja selber schützen, aber man kann sich ja selber PCR testen, so funktioniert es halt leider nicht.
Ja, nein, genau. Aber wobei es ist, man, ich würde sagen, okay.
Wobei man sagen soll, alles, was im Krankenhaus gemacht wird zu Patienten, muss freiwillig sein. Ja. Also wir nehmen auch kein anderer Abstrich, wenn man nicht erlaubt. Ja,
ja. Ja, ja. Ja, solange es nicht gesetzlich sozusagen verankert ist, ja, dann kann man halt nichts machen. Ja. Das ist halt das Beste, was sie halt machen können, ja. Aber im Endeffekt kann man sagen, Leute, die das verweigern, müssen sie halt behandelt werden, also hätten sie Covid.
Ja. Und es bringt zumindest, allein, dass die Patienten angesprochen werden, wieder mehr Awareness Richtung Patient. Wenn das Krankenhaus mir sagt, hey, du könntest dich PCR testen, weil gerade dann wieder alle Corona, vielleicht glaube ich es dann doch etwas mehr wieder.
Naja, und das Ding ist halt auch gerade bei Operationen ist es unabdingbar wichtig, eigentlich zu wissen, bevor die Menschen in Narkose gelegt werden, haben sie Covid oder nicht? Wann war die letzte Infektion? Ja. Also das birgt schon Risiken, wenn man kurz vorher Covid hatte oder gerade akut infiziert ist. Das sind
ja, das ist schon
echte Gesundheitsrisiken. Mhm. Und da kann man nicht dann irgendwie dahergehen und sagen, ja, also wenn Sie wollen, können Sie jetzt diesen Test machen. Aber wenn nicht, dann naja, also weiß ich nicht. Ich meine, letztlich müssen die sich dann auch was unterschreiben lassen.
Ja, ich meine, man macht für jede OP auch gewisse Bluttests, ja, die man halt ausschließen muss, dass der Patient zum Beispiel seine Blut nicht zu, also gerinnt oder nicht, oder also gibt es einfach Gerinnungstests.
Untersuchungen gibt es, genau.
Also das kann man halt dazu sozusagen einschließen, ja. Das ist halt auch ein Risiko. Ich meine, oft werden auch Hepatitis und alles Mögliche abgenommen, damit halt auch die Ärzte sich schützen. Ja, wenn sie wissen, ein Patient hat Hepatitis oder HIV, geht man damit anders um.
Bei uns ist zum Beispiel auch, wir machen Myokardszintigraphie. Das ist eine Herzuntersuchung, wo man eine Herzbelastung spritzt. Ja, das ist ein Medikament, was sozusagen die Gefäße etwas aufmacht, ja, damit das Mittel mehr ins Herz fließt. Und wenn man das mit jemandem macht, der frische Gefäßschaden hat, kann das schon gefährlich sein. Natürlich gibt es keine einzelne Leitlinie oder irgendwas, was sagen würde, ja, direkt nach einer akuten Infektion das nicht spritzen. Ich mache aber schon so, dass wenn ich weiß, dass jemand gleich Covid gehabt hat, sage ich, kommen Sie bitte lieber in ein paar Wochen wieder, ja? Und ich spritze den Patienten nicht. Ich bin wahrscheinlich aber die einzige Nuklearmedizinerin der Welt, die das macht. Ja. Oder eine von Hände auf einem Hand. Ja. Also.
Ja, weil viele Ärzte dann denken, okay, na, wenn ich nicht frage, dann weiß ich nicht, ja, ob sie Covid-Infektion haben. Und dann hätte ich es nicht wissen können. Und dadurch sind sie halt
die
damit
gar nicht
aus der Ja, ich denke, sie machen einfach ganz normal weiter, aber denken halt nicht an die Risiken, die mit einer Covid verbunden sein könnten. Aber ja.
Und da hoffen wir ganz stark auf die Expertenrunde, die sich hoffentlich jetzt dann öfters trifft in den Arbeitsgruppen. Und auch drauf, dass was auch immer ihr erreicht, das ganz, ganz schnell nach Deutschland rüberschwappt.
Ja.
Und sich auch
ja,
also
schau
verbreitet.
Mal. Ja. Ich glaube einfach, man muss öfters das thematisieren, auch in den Medien, auch gegen diese ganzen. Das wird halt so leider. Ist so gespalten gesehen und es wird auch so ein großes politisches Thema, das ganze Covid, und das ärgert mich halt immer, weil es eigentlich ein medizinisches Thema ist, primär, ja, die natürlich auch in die Politik einfließt, aber die Diskussionen sind teilweise komplett absurd, aber ja, deswegen müssen wir einfach unsere Stimmen erheben und einfach immer wieder erinnern und die Studien aufzeigen, und irgendwann wird es halt wahrscheinlich ernst genommen werden, aber derweil nicht.
Wir wünschen es uns alle und drücken alle Daumen dafür.
Ja, ich wollte sagen, danke, dass ihr das auch macht. Ja, also diese Podcasts, so, das glaube ich schon, dass es sehr wichtig ist.
Ja, das ist super, dass ihr diese Podcasts macht.
Ursprünglich ja gestartet, weil wir einfach unter uns gemerkt haben, es hilft uns. Und durch den Podcast haben wir dann sehr, sehr viele Leute kennengelernt, also die IGÖ, euch, Covid-sichere Schulen, die sich gründen. Es gibt einfach sehr, sehr viele Initiativen aus den verschiedensten Bereichen, sei es jetzt Medizin wie euch, aber eben auch aus den ganz sozialen Bereichen, aus den Ingenieurswissenschaften, die sich mit dem ganzen Thema Luftsauberkeit beschäftigen. Es gibt immens viele Themengebiete, die zum ganzen Komplex beitragen. Das freut uns dann auch wieder, dass wir durch den Podcast A, diese Leute anscheinend erreichen, B, Informationen verbreiten und vielleicht auch wirklich so ein bisschen zum Netzwerken beitragen können. Und wir hoffen halt, dass es sich irgendwann dann doch mal in die richtige Richtung bewegt, das ganze Thema.
Ja, genau. Das Awareness ist das Wichtige. Und ich glaube, mit so einem Podcast kann man schon auch Awareness steigern. Mit einem offenen Brief kann man Awareness steigern. Ja. Mit Zeitungsartikeln, mit alles Mögliche, was man halt auch, ja, irgendwie, auch auf Social Media kann man, aber auf Social Media ist halt auch immer so eine Sache, man wird sehr attackiert, wenn man von gewissen Kreisen und von gewissen Menschen, das ist gar nicht so lustig.
Ja.
Manchmal macht es auch einfach nur Sinn, bestimmte Schlüsselpersonen zu bequatschen, persönlich, am Telefon.
Ja.
Wenn ihr Lust habt zu telefonieren, das richtet sich jetzt an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, greift einfach mal zum Telefon und ruft zum Beispiel im Qualitätsmanagement der Klinik eurer Wahl an und führt einfach mal ein Gespräch.
Ja, nein, das ist eine gute Idee, weil man immer wieder...
Die Amerikaner machen das viel. Die haben diese Phonebanks, gell? Das ist ganz eine gute Idee.
Ah ja? Mhm. Ja, dass man halt irgendwie anruft. Aber ich meine, ich mache das öfters... Im Sommer, wo wir nach Italien gefahren sind, dem Auto auf einen Urlaub, habe ich halt ein Hotel gesucht, das primär outdoors ist, alles, wo man halt nicht wirklich durchs Hotel gehen kann, dass man halt einen Garten hat, wo man rein und rausgehen kann. Auf jeden Fall, also im Winter würde ich es natürlich nicht machen, aber im Sommer haben wir gesagt, okay, let's try it. Und da natürlich habe ich das Hotel irgendwelche 5-mal angerufen davor, um alles zu besprechen, wie man, ob man reinkommen kann und die, also von draußen und Schlüssel und die, und alle möglichen und wegen Covid und was für Maßnahmen in der Küche, wo kann man sitzen und draußen im Restaurant oder gibt es eine Terrasse? Also ich glaube, wenn Leute auch merken, dass das verlangt wird, ja, ein gewisses, also sie waren super, muss ich sagen, im Hotel, sehr accommodating und haben volles Verständnis gezeigt und es ist auch niemand ins Zimmer reingekommen zu putzen. Ich habe einfach den Müllbeutel immer rausgestellt und das war's. Also die haben mir Müllbeutel gegeben und eigentlich war's das. Es war eigentlich mehr wie eine kleine Wohnung, das wir hatten. Wir hatten auch eine kleine Küche und so, aber man muss halt, wenn man Covid-safe leben möchte und trotzdem nicht einfach ganz abgeschottet sein möchte, muss man halt manchmal ein bisschen kreativ sein und sich Sachen halt davor überlegen. Man kann leider nicht mehr so spontan sein,
ja,
aber ein bisschen planen und dann geht's, glaube ich, ganz gut.
Und wie du sagst, ist immer an allen Ecken anbringen, wenn nötig, damit auch wirklich bei den Betreibern, die Awareness da ist, sei es jetzt ein Hotel, ein Restaurant, Supermarkt, genau, was auch immer, dass es viele Leute gibt, die Wert drauf legen.
Genau. Genau. Und dann, wenn sie es irgendwann, also ich glaube, es gibt immer wieder solche Leute, die halt dann anrufen und halt ausfragen und
ja,
je mehr das sind, umso wird man sich mehr anpassen.
Ich finde diese Plakette von der IGÖ ganz super, nicht? Wenn, ja, die haben diese ganzen Maßnahmen als separate Knöpfe, die kann man sammeln. Ja. Und das ist super, weil die Leute sammeln immer gern Sachen, ne? Und dann kannst du schauen, ob jemand 4 Knöpfe hat oder 5 Knöpfe oder 2 oder 3. Ja. Und das können die Leute dann vergleichen. Und ich glaube, wir werden langsam in eine Periode kommen, wo immer mehr Leute solche Sachen ernst nehmen und Wert drauf legen. Und dann zum Beispiel, wenn Privatkliniken oder Friseure oder egal wer, zum Beispiel jetzt vor kurzem hat eine Zahnärztin gegeben, ich glaube, weiß ich nicht, in Kanada oder wo, und die hat ein Zeitfenster gemacht für quasi immunokompromittierte Leute, wo Maßnahmen genommen werden, also Masken, HEPA-Filter, CO2-Messungen und so weiter. Und die hat in einem Tag 60 neue Patienten bekommen. Ne?
Ja.
Und wenn die halt sehen, dass das gut fürs Business ist, dann wird es sich ausbreiten. Ne?
Genau. Die Nachfrage ist eh da, glaube ich, weil es sind, wie gesagt, viele Risikopatienten, die sich schützen möchten, möchten sich nicht unbedingt infizieren. Und ja, und wenn man diese, also bei wie vielen Zahnärzten ich schon angerufen habe zu fragen wegen den Maßnahmen, es waren ja sicher 20 oder 30 Zahnärzte, ja, über die letzten 1,5 Jahre. Es ist fast unmöglich, jemanden zu finden. Jetzt habe ich die erste Zahnärztin vor 2 Monaten gefunden in Wien, die irgendwelche Maßnahmen hat, ja. Ist auch nicht optimal, aber es ist zumindest wird's viel gelüftet, Masken getragen, das ganze Personal, außer die Patienten halt, aber ja.
Also halten wir fest,
es
ist unabdingbar wichtig, darüber zu sprechen, seine Bedürfnisse auch zu äußern, die an allen möglichen Stellen halt anzubringen und nicht zu denken, oh ja, oder ich jetzt nerv ich wieder oder irgendwie sowas, sondern man hat halt das Recht, das zu sagen, dass man ja sich nicht einfach mit einer Multisystemkrankheit infizieren möchte. Und es ist wichtig, das laut zu äußern, wenn die Kraft da ist, und auch mal dann Mut zu fassen und vielleicht aus der Komfortzone irgendwie rauszukommen, weil je öfter das gemacht wird, desto besser einfach.
Ja.
Ich meine, man wird sicher auch, sage ich mal, ausgelacht in vielen Situationen, aber man muss einfach eine harte Schale haben oder harte Haut, oder wie man das sagt auf Deutsch, ja. Und das einfach nicht zu ernst nehmen, ja.
Ich glaube,
viele Leute,
die meisten,
ist einfach peinlich. Ja.
Die meisten vorsichtigen Menschen, glaube ich, stellen sie sich eigentlich nicht vor, wie viele die sind, ja. Weil wir haben alle das Gefühl, ich bin die Einzige oder der Einzige in der Welt, der noch vorsichtig ist, der noch Masken trägt, der noch daheim bleibt. Aber das ist genau das Thema, ja. Wir bleiben daheim. Und wenn man in der Öffentlichkeit geht, sieht man uns nicht. Ja? Also zum Beispiel, ich kann für mich selber sagen, ich gehe nirgends, ich tue nicht einkaufen, ich bin, also ich bestelle alles, ich gehe nicht draußen essen und so weiter, ich fahre nicht mit Öffis. Und wir, also die Leute, die sich schützen, wir sehen einander nicht, weil wir bleiben einfach geschützt daheim meistens. Ja? Und das verursacht so ein Gefühl, wenn die Leute rausgehen, die haben das Gefühl, die seien die Einzigen, die das ernst nehmen. Aber eigentlich, wenn man die Polls schaut, zum Beispiel aus auch andere Länder, Amerika und so weiter, circa eine Hälfte von der Bevölkerung nimmt noch irgendwelche Maßnahmen und circa 10% bis 20% sind eigentlich nach diesen Polls, die schützen sich, ja. Die leben noch immer teilweise im Lockdown. Und das ist auch etwas, was durchaus gepusht wird dagegen, durch Medien, durch alle diese Geschichten, die Leute überzeugen, na, es ist alles vorbei, bitte geh ins Einkaufen.
Aber, aber eins muss ich sagen, Spella, es wird kompliziert, sobald du Kinder hast, ja. Also sobald man Kinder hat, kann man sich nicht mehr isolieren, ja. Die Schulen, da ist einfach... In der Schule von meinem Sohn hat die Lehrerin Covid und unterrichtet mit Covid, weil es kein Gesetz ist dagegen.
Das
und
ist klar. Ich glaube, egal, die Mehrheit von diesen isolierten Menschen sind wahrscheinlich ältere Menschen mit Erkrankungen. Die sind zum Beispiel so wie meine Patienten. Ich treffe diese Leute, weil ich arbeite mit schwerkranken Menschen.
Ja, aber es ist auch ein ganz großes Problem. Problem wirklich das mit den Medien. Ich habe jetzt vor 2 Tagen auf Bayern 2, da wurde ein Interview geführt mit dem Virologen Spinner, das ist so ein HIV-Experte, und da sagt die Moderatorin sowas, ja, wir haben ja gelernt, vor Covid können wir uns nicht schützen, wie ist es denn bei AIDS? Ja, und das wird dann einfach so nonchalant im Nebensatz einfach mal so fallen gelassen, und es ist wahrscheinlich hat sie es nicht absichtlich gemacht. Es ist eine ganz klare Lüge. Man kann sich vor Covid-Infektionen schützen. Es ist nicht so, dass man sich nicht schützen kann.
Das höre ich jeden einzelnen Tag, diese Argumentation. Ja. Leider. Und dann sagt man mir auch, ja, aber siehst du, du hast ja auch schon Covid gehabt, obwohl du so vorsichtig bist. Ja, ich habe 2 Kinder, ja, also... Du kannst.
Ja, und du hast es dann auch nur einmal gehabt und nicht 5.
Ja, ja, eh. 5.
Das macht ja einen Unterschied.
Und jetzt hast du 2 kranke Kinder daheim gehabt und soweit als du weißt, hast du nichts bekommen, weil die Maßnahmen wirken.
Ja.
Ne?
Gott sei Dank. Genau. Also ich hoffe, das bleibt so jetzt. Weil aber zumindest von der Anfangsphase nichts abbekommen. Jetzt hoffe ich, dass es noch so bleibt. Aber im Endeffekt, man kann sich schützen, ja. Man muss sich auch nicht ganz, also ich bin nicht ganz isoliert, ich treffe auch Leute, aber halt, ich versuche alles draußen zu machen. Im Sommer, wo ich merke, zum Beispiel, wo die Abwasserdaten viel niedriger sind, da bin ich ein bisschen legerer, wie zum Beispiel in so einem Hotel, wo ich nur von draußen ins Zimmer gehen kann und wo die Kinder draußen im Pool spielen können und so, wo nicht viele Leute sind. Also man muss halt ein bisschen kreativ sein, ja, weil im Endeffekt es wird schwierig, aber ich fühle mich mit meiner Maske, wenn ich mit meiner 3M FFP2 Maske in einen Supermarkt gehe, habe ich jetzt keine Angst, mich anzustecken, muss ich sagen. Obwohl letztens bin ich auch mit der Straßenbahn gefahren in der Früh um 8 Uhr und das war so voll. Also da habe ich sogar mit meiner FFP2-Maske Angst gehabt, dass ich mich da anstecke, weil es war jeder krank. Ich bin dann ausgestiegen und zu Fuß gegangen, einfach weil das war mir dann auch zu viel. Aber im Endeffekt, ich musste auch nicht weit gehen. Aber es war
Schutzbrille halt musst du dann. In solche Situationen.
Genau. Also das war halt die Sorge eher, dass man sich durch die Augen vielleicht was holen könnte, theoretisch, ja. Genau das so anstecken, ist es schwer zu sagen, aber über die Augen. Aber
ja, unmöglich. Im Regelfall muss man schon wahrscheinlich entweder etwas Tröpfchen oder ganz konzentrierte Aerosole bekommen.
Es müsste jemand mich annießen wahrscheinlich oder anhusten. Also das müsste wahrscheinlich in die Richtung oder anschreien. Vielleicht mit Maske, werde ich angeschrien.
Anschreien.
Das passiert leider hier auch. Also da habe ich jetzt auch gehört von jemandem, bei diesem Expertenrunde, hat man erzählt, eine Dame, auch eine Expertin, die mit dem öffentlichen Verkehrsmittel gefahren ist und hat dann natürlich ihre FFP2-Maske angehabt. Und sagt man Schaffner oder so, der die Straßenbahn fährt, der Straßenbahnfahrer, auf jeden Fall hat der Dame beim Einsteigen gesagt, man darf keine Maske tragen. Ja, dass das gegen das Vermummungsgesetz anstoßt oder so. Also man darf keine Maske und sie ist natürlich, kennt sich besser aus als jeder andere und hat ihm halt ordentlich richtig gestellt. Aber das sind halt solche Leute, ich hoffe, sie hat ihn auch angezeigt, weil das, ich meine, wenn er das macht mit einer 80-jährigen Dame, die sich überhaupt nicht auskennt, und er sagt, na, das ist verboten und die Polizei und sie kriegen eine Strafe.
Oder einem Kind.
Kind, ich meine, da hat er sich halt mit der Falschen angelegt in dem Moment, aber sowas geht einfach nicht,
Ja gut, dann glaube ich, können wir noch mal ganz kurz spoilern, dass unsere nächste Folge sich mit, also da werden Leute höchstwahrscheinlich da sein, die sich mit möglichst effizienten Test Möglichkeiten, Entschuldigung, Wortwiederholung, auseinandersetzen. Also wie können wir uns als Otto-Normalverbraucher zu Hause möglichst effizient testen? Da freuen wir uns auch schon sehr drauf. Ja. Und
ach, super.
Ja, dann nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr uns teilhaben lasst an eurer Expertise.
Hat uns wieder gefreut, dass ihr hier wart.
Dass ihr da wart.
Und danke für die Einladung auf jeden Fall. Und nur wegen Tests wollte ich noch ganz kurz sagen, jetzt aus meiner eigenen Erfahrung mit dem Schnelltest, weil immer wieder fragen Leute, welche sind die besten Tests und was hat man für Erfahrungen und so. Und das habe ich auch irgendwann mal nachgeschaut und ich habe gefunden, dass zum Beispiel das Flowflex angeblich sehr gute Bewertungen hat. Und ich habe zu Hause eine Abbott und ein Flowflex und jetzt habe ich bei meinem Sohn da experimentiert und das Abbott ist ja schon ganz negativ, schon seit 2-3 Tagen, aber mein Flowflex ist ja noch eindeutig positiv. Ja. Also es hat sich gezeigt, dass da gibt's auch wesentliche Unterschiede bei der Sensitivität.
Ja.
Und also
lohnt sich auch immer, man verschiedene auch Tests daheim zu haben. Dann,
genau, genau. Aber ich wollte nur mal sagen, es ist nicht alle Tests sind gleich und die Qualität ist bei sehr, es gibt wahnsinnige Unterschiede, also.
Ja.
Und ich muss sagen, Flowflex ist billiger
als neben Abbott. Schnelltests gibt es natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Wem die interessieren, der sollte sich die nächste Folge anhören.
Ja, das werden wir uns auch anhören jetzt.
Gut, da kennt sich aus, sie hat auch sowas daheim.
Das erste Mal, dass wir mit einem Cliffhanger enden.
Ja.
Super. Dann nochmal herzlichsten Dank an euch für diese Folge. Die Zuhörer werden es gemerkt haben, heute ohne Florian, der wird beim nächsten Mal auch wieder dabei sein. Vielen Dank, Spiller, vielen Dank, Golda, vielen Dank, Ratte und vielen Dank fürs
vielen
Zuhören.
Dank, Flo.
Wir hören uns. Bis dann, danke euch.
Gesund bleiben.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss, bye. Ciao.